Sie sind sozusagen die zweite wiedergeborene Prinzessin de Beaufort.
Oh, das muss ich mir aufschreiben.
Hallo zusammen, gemeinsam mit Mario Kramp habe ich sein neuestes Buch Paris 1850, der Demokrat Karl Schurz als politischer Flüchtling besprochen. Wir reden über die Verbindungen zwischen Köln und Paris durch die Geschichte hinweg. Wir reden darüber, was in Paris und in Köln 1850 passiert ist, dass es in Paris sogar einen Karneval gegeben hat um diese Zeit, wie der zu vergleichen ist mit dem Kölner Karneval. Wie lebt es sich als politischer Flüchtling in 1850 und natürlich auch, wer war Karl Schurz eigentlich in jener Zeit? Würde mich also freuen, wenn ihr reinhört. Natürlich aus Transparenzgründen, das Buch ist mir zur Verfügung gestellt worden, aber ansonsten ist hier kein Geld geflossen oder sonst was. Hier kriegt ihr wieder mal meine ganz ehrliche und offene Meinung zu diesem doch sehr wunderschönen Buch. Sieht auch wirklich wunderschön aus. Starten wir doch einfach mal in die Folge, dort erfahrt ihr alles weitere. Die Folge ist im Voraus aufgenommen worden, daher keine Nennung von Steady- oder PayPal-Spendern. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Heute widmen wir uns einer Biografie, die auf den ersten Blick weit von Köln entfernt scheint und doch tief mit unserer Stadt verbunden ist. Karl Schurz wird geboren im Jahr 1829 in Lippla, einem heutigen Stadtteil von Erftstadt, südwestlich vor Köln. Er war Revolutionär, Freiheitskämpfer, US-Nordstaatengeneral und später Senator sowie von 1877 bis 1881 Innenminister in den Vereinigten Staaten. Karl Schurz ist einer der faszinierendsten politischen Köpfe des 19. Jahrhunderts und starb 1906 im Alter von 77 Jahren in New York. Lange Zeit in den USA als großer Staatsmann geehrt, rücken in jüngerer Zeit auch seine nicht allzu positiven Seiten in den Fokus. Viele kennen ihn aber weiterhin als 48er in Amerika, als Staatsmann, Publizisten und Mann großer Worte. Aber nur wenige wissen, dass eine prägende, fast schicksalhafte Zwischenstation seines Lebens nicht in Washington oder Köln lag, wo er unter anderem zur Schule ging, sondern als junger Erwachsener in Paris. Über diese Zeit hat Mario Kramp ein neues Buch geschrieben, Paris 1850, der Demokrat Karl Schurz als politischer Flüchtling. Mario Kramp ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kölnischen Stadtmuseums und war von 2010 bis 2022 dessen Direktor. Er studierte und promovierte in Aachen über die französische Baugeschichte des 12. Jahrhunderts und hat selbst in der Metropole an der Seine für einige Zeit gelebt. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher Publikationen. In jüngerer Zeit hat mir sehr gefallen Ihr Buch über Tucholsky in Köln 1828-29, Man hat was gegen sie vor, ist der Titel, und meine Eltern sind große Fans ihres Der Kölner Pavillon auf der Pariser Weltausstellung 1937. In Paris 1850 zeigt er uns den jungen Karl Schurz als Fremden in einer Weltstadt, als politisch Verfolgten, als Suchenden, ein Leben im Exil zwischen Armut, Aufbruch, Angst und ungeahnter Zukunft. Guten Tag, Herr Kramp.
Guten Tag.
Herr Kramp, holen wir doch erstmal die Hörerinnen und Hörer ab. In was für einer Zeit befinden wir uns, europäisch gesehen, aber vielleicht auch mit einem kurzen Schlaglicht auf Köln?
Nein, wir befinden uns in der Zeit der gescheiterten Revolution von 1848-49. Vor allen Dingen im Rheinland und in Baden, wo ja die letzten Aufstände dann waren. Das ist alles niedergeschlagen und die Protagonisten sind als politische Flüchtlinge unterwegs, und zwar in ganz Europa. Weil sie müssen natürlich fliehen, sie werden von der preußischen Polizei oder von den anderen Behörden und Militärs gesucht, sind teilweise sogar zum Tode verurteilt oder jedenfalls steckbrieflich, wird nach ihnen höchst gefahndet. Und da sind wir in einer Zeit, wo eigentlich die Fürsten wieder gewinnen. Es ist die Zeit der Reaktion. Es ist die Zeit der gescheiterten demokratischen Hoffnungen. Und jetzt wollen wir euch mal sagen, wo die Hake ist. Und jetzt wird hier durchregiert, ne? Und das mussten die Demokraten in ganz Europa bitter verspüren.
In Köln ist die Revolution ja auch auf eine sehr unrühmliche Art und Weise zu Ende gegangen, nämlich durch ein Besäufnis, oder?
Ja, das ist ein bisschen verkürzt, aber sie spielen auf die Septembergeschichte 1848 an, als in Köln zum letzten Mal, zum ersten und zum letzten Mal in der ganzen Stadt Barrikaden gebaut werden. Und die Kölner Revolutionäre, und man muss ja wissen, Köln war ein Zentrum der Revolution. Also in Köln lebten Marx, in Köln lebten Engels, LaSalle war hier tätig und Andreas Gottschalk und wie sie alle heißen, übrigens auch Karl Schurz, das war ein Epizentrum, mehr noch als viele andere deutsche Städte. Und dann hat man gesehen, man hat Barrikaden gebaut, Marx hat davor gewarnt, aber erfolglos, das Militär wäre ja viel zu stark in Köln und hat er ja auch recht gehabt. Die Preußen kamen nicht. Die Barrikaden waren gebaut, die Preußen kamen nicht. Also ging man in die Kneipen, sich betrinken und nachher ging man ins Bett. Und am frühen anderen Morgen hatten die Preußen sämtliche Barrikaden geräumt, das Kriegsrecht verhängt, alle Waffen mussten abgegeben werden und von da ab beginnt in Köln stückweise die Verfolgung.
Ja, ein sehr unrühmliches Ende, wie gesagt. Aber was hat Sie jetzt persönlich daran fasziniert, genau über Karl Schurz jetzt ein Buch über seine Pariser Zwischenstation zu schreiben?
Naja, also eigentlich sollte ich eine Biografie über Karl Schurz schreiben, also eine Gesamtbiografie über das Leben. Und dann habe ich mir angeschaut, was ist denn erforscht und bekannt? Und ich bin ja nur Historiker, also guckt man danach zuerst. Und dann fällt einem auf, die Zeit der Jugend hier in Lippla, in Köln, in Bonn, bis zur Revolution, alles super bekannt, gut erforscht. Dann die Zeit ab 1852 in den USA mit dieser Wahnsinnskarriere. Ich meine, der ist Freund von Abraham Lincoln, der kämpft im Bürgerkrieg gegen die Sklaverei. Der wird dann General, er wird dann später Botschafter in Spanien. Er wird Innenminister zum Schluss. Also eine Riesenkarriere für diesen kleinen Jungen aus Lippla. Das ist auch sehr bekannt, wenn auch heute zum Teil umstritten, Sie haben es ja eben angedeutet, aber das ist nicht das Thema. Was mich fasziniert hat, ist das Exil dazwischen, also die Zeit von 1849 bis 1852, nur diese 3 Jahre. Darüber wusste man fast überhaupt nichts. Und da war er in der Schweiz, er war in Paris, er war in London. Über die Pariser Zeit wussten wir gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, gehst du das doch mal an.
Wenn diese Zeit bisher noch nie erforscht war, wie schwer war es dann, an Quellen zu kommen? Oder besser gesagt, welche Quellen haben Sie verwendet, um diese Zeit sichtbar zu machen?
Also das war ein wenig tricky, muss ich sagen. Einmal gibt es natürlich seine Lebenserinnerungen. Übrigens, die rate ich jedem zu lesen. Sie lesen sich runter wie Butter, sie sind 2 Bände. Es ist hinreißend, man lässt sie nicht mehr los. Der steht uns da als lebensnaher und tüchtiger Kerl gegenüber. Aber so manches schönt er oder lässt er weg. Also zum Beispiel seine politische Rolle damals, die spielt da nicht so eine große Rolle. Da muss man gleichzeitig die Briefe von ihm analysieren und auswerten. Die sind auch zum großen Teil ediert, zum kleinen Teil nicht. Und dann wird es aber spannend, wenn man in die Quellen selbst geht. Also die Pariser Archive zum Beispiel, was die Lokalisierung seiner Wohnstätten angeht, was diese Meldegeschichten angeht, was die Politik angeht. Dann die Karlsruher Archive und besonders prächtiger Fund, in den Berliner Archiven die Polizeiakten zu ihm. Und das geht dann hoch bis zum Innenminister, wie man diesen gefährlichen Schurz gefälligst zu schnappen hat. Und dann wird es natürlich interessant, wenn man das alles in der Gesamtschau betrachtet.
Wie das Klischee der Preußen, die sehr penibel immer sich alles merken und aufschreiben.
Naja, zum Glück, sonst wüssten wir es jetzt nicht. Ne?
Ja, eben. Nun ist Paris natürlich nur eine sehr, sehr kurze Epoche, wenn wir die anderen biografischen Meilensteine von Karl Schurz betrachten. Warum halten Sie diese Pariser Jahre für so wichtig in seiner Biografie?
Also man muss ja sehen, er war sehr jung. Er war 21, 22 in dieser Pariser Zeit. Und in der Zeit wird er so etwas wie eine Führungsfigur des deutschen Exils. Und das deutsche Exil hat ja mehrere Schwerpunkte im Ausland und die Hauptschwerpunkte sind Paris und London. Immer mehr in London dann später und das hängt damit zusammen, dass, und das ist der entscheidende Umbruch, dass am Anfang Frankreich der Hort der Freiheit ist, das Mutterland der Demokratie. Da gehen alle hin, da werden alle mit offenen Armen empfangen. Es gibt über 60.000 Deutsche, die in Paris leben in der Zeit. Das ist die größte nationale Minderheit. Und die waren meistens so eher am ärmeren Spektrum angesiedelt. Die verdingten sich als Straßenfeger oder Hauslehrer oder sonst was oder schlugen sich irgendwie durch. Und das ändert sich. Das ändert sich schon 1848 mit der Revolution und dann kommt so eine Fremdenfeindlichkeit auf. Und die zieht sich durch und wird immer stärker in Frankreich und am Ende ist es das Land der Fremdenfeindlichkeit. Und am Ende putscht sich Louis Napoleon, der Präsident der Republik, an die Macht und er wird dann Napoleon III. Kaiser. Die restliche Geschichte ist ja bekannt. Und am Anfang ist Schurz völlig überzeugt von der universalistischen Geltung der Menschenrechte. Frankreich ist das Land der Menschenrechte und die Französische Revolution, all dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit für alle Rassen, alle Klassen, alle, woher sie auch kommen mögen. Und am Ende sieht er, das ist gescheitert und orientiert sich, beginnt sich umzuorientieren. Deshalb ist diese Pariser Zeit so wichtig. Da werden die Weichen gestellt. Und die Weichen werden zwischen drei Städten gestellt, zwischen Köln, zwischen London und zwischen Paris.
Es sind wahrscheinlich auch viele nach Paris geflüchtet, weil es halt auch geografisch nicht so weit weg ist. Welche Verknüpfungen, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, haben denn Köln und Paris? Da gibt es ja wirklich viele Verknüpfungen vielleicht zu finden. Warum ein Wahlkölner, der ja Schurz war in den Anfangsjahren seines Lebens, sich eben, warum er sich dann nach Paris orientiert?
Da müsste ich jetzt lange ausholen, da könnte man elendlangen Vortrag drüber halten. Also Paris und Köln liegen einander ja in vieler Hinsicht näher als Köln und Berlin. Nicht nur geografisch von der Entfernung, sondern auch mentalitätsgeschichtlich und kulturhistorisch. Denken wir an das römische Erbe. Wir waren alle Teil des römischen Reiches und da war Paris und Köln gleich, waren beides Kolonien, also beides Koloniae. Und dann gehen wir in die Frankenzeit. Da ist es wichtig zu sehen, sehen Sie mal, zwischen Paris und Köln, das war das Frankenreich. Berlin oder Magdeburg interessierte kein Schwein damals, falls es das überhaupt schon gegeben hat. Also das ist eine andere Basis. Dann haben Sie im Mittelalter sehr viele Kölner, der bekannteste Albertus Magnus, die nach in Paris natürlich an die Uni gehen. Ja, wohin sollten sie sonst gehen? Man ging in die Hauptstadt der gelehrten Welt. Und später gründete er in Köln eine Uni und war auch sehr bedeutend. Sie haben im 17. Jahrhundert, gehen wir in die Sternengasse. Die Sternengasse in Köln, da sind zwei entscheidende Adressen. Das eine ist das sogenannte Rubenshaus, da wo der Rubens seine Jugend verbracht hat. Da lebt die Maria von Medici im Exil, die französische Königin immerhin, und stirbt auch hier. Und ein paar Häuser weiter sind die Kunstsammlungen der Jabachs. Die Jabachs, das sind von vornehme Kölner Bürger und die haben natürlich ihre Handelskontakte in Paris. Und dorthin kommen auch die Kunstschätze. Und das ist der Grundstock zum späteren Louvre. Also das mag schon genügen. In der französischen Zeit ist es ja ganz klar, Paris ist die Hauptstadt.
Klar.
Und natürlich geht die junge Generation, die Karriere machen will, ob als Ärzte, als Rechtsanwälte, als Architekten, als Künstler, die gehen nach Paris. Und zwar alle. Also das ist natürlich eine Sache, die sehr traditionell hier verankert ist.
Und so kommt auch eben Karl Schurz nach Paris. Sie haben es eingangs erwähnt, wir kennen ihn als US-Senator, Minister, General. Aber wer war er in Paris, als er dort ankommt in seinen jungen Jahren?
Naja, erstmal war er ein Nichts. Er ist 21 Jahre alt, muss sich irgendwie eine Bleibe suchen, ist mit falschem Pass unterwegs, den er sich ausstellen hat von seinem Vetter aus Köln-Linz. Also wird ja überall gesucht und schlüpft dann unter. Und dann wird er, wie gesagt, zu einer Führungsfigur in diesem Exil, indem er zwischen Paris und London die entscheidende Vermittlungsfigur spielt und indem er Chef des französischen des Deutschen Revolutionären Komitees in Paris gibt, was natürlich sehr verdeckt arbeitet. Naja, welchem jungen Mann begegnen wir? Wir könnten das ja noch ein bisschen ausweiten. Der ist furchtbar prüde. Mhm. Der ist schüchtern. Also mit den Damen, da hat er mal für welche geschwärmt, aber in Paris, ich meine, der sah gut aus. Er schreibt ja ganz stolz, ich habe die feinste Taille der ganzen Garnison. Warum soll ich es nicht mal versuchen in der schönen Welt? Und ich habe schon einen ansehnlichen Schnäuzer, damals wollte das was heißen. Aber dann sieht er, wie in Paris die Sitten locker sind und das gefällt dem gar nicht.
Also mit 21 hätte ich nur keinen ansehnlichen Schnäuzer gehabt. Und wo die Liebe suchen, wenn nicht in Paris. Ne?
Aber ja, gut. Aber nee, ist nicht.
Ja. Was mir auch sehr gefallen hat, Sie haben ja gesagt, er musste irgendwo unterkommen. Mir hat es wirklich sehr gefallen, wie Sie das Hotel beschrieben haben, in dem er unterkommt, wo Karl Schurz dann auch wohnte. Also ja nicht nur übernachtet hat, sondern wirklich richtig gewohnt hat in einem Zimmerchen. Und auch die Beschreibung der Eigentümerin und ihrer Töchter. Wie muss man sich generell Paris vorstellen im Jahr 1850? Welche Bedingungen herrschen da für politische Flüchtlinge aus Deutschland? Sie haben ja schon gesagt, 60.000 Deutsche leben allein in der Stadt. Aber kann man das irgendwie verallgemeinern?
Für die Deutschen ist es so, dass sie, jetzt wage ich mich auf ein dünnes Eis, weil historische Vergleiche hinken von Berufswegen, aber für die Deutschen ist es so, dass die ein bisschen vergleichbar sind zu den Arbern der 1990er Jahre in Paris. Also die eher schlecht angesehenen, eher so kritisch beäugten und eher ärmeren, die da leben. Was das Hotel angeht, das ist ja am Quai Saint-Michel direkt gegenüber von der Kathedrale Notre-Dame und eigentlich so ein gut bürgerliches Viertel. Aber dahinter, auf der Rückseite des Hotels, ist das Quartier Latin. Und das Quartier Latin ist natürlich damals ein unglaublicher Treffpunkt von Studenten und Studierenden aus aller Welt, von handeltreibenden kleinen Gewerben. Er beschreibt ja schön, wie er aus der Rückseite des Hotelzimmers dann auf diese Straße guckt und was da alles los ist. Und man muss sagen, damals war Paris auch noch nicht geordnet. Das geht ja erst mit Haussmann los, mit Präfekt Haussmann ab 1852-53, also kurz nachdem er da ist. Da werden die großen Achsen geschlagen, da wird die Stadt geordnet. Da werden diese kleinen, mittelalterlich oder frühneuzeitlich geprägten, engen, dicht besiedelten Vierteln, in denen der Müll auf der Straße landet, die werden alle entmistet, hygienisch aufgeräumt. Das hat natürlich auch sicherheitspolitische Aspekte. Ne? Denn kurz vorher war die Revolution und man wollte, dass da mal schnell das Militär auf diesen Boulevards aufschreiten konnte. Und man wollte Barrikaden bauen, in engen Gassen verhindern, aber auch eben hygienische Gründe und infrastrukturelle Gründe. Ein bisschen ist es vergleichbar, wenn Sie so wollen, mit Köln. Denn Köln ist ja auch im 19. Jahrhundert eingezwängt in diesen Festungs- und mittelalterlichen Gürtel. Und dann kommt die große Stadterweiterung mit Stübben und mit den anderen, die das geplant haben. Auch mit diesen Achsen, mit diesen Sichtpunkten, mit diesen großzügigen Planungen. Das ist Vorbild Paris. Das ist in Paris 20, 30 Jahre vorher passiert.
Also sind die Berichte von Karl Schurz auch in der Hinsicht wertvoll, weil sie gerade noch so das alte Paris zeigen, bevor dieser enorme Wandel stattfindet.
Ganz genau, ja.
Sie sagen ja, Karl Schurz kam erst als nichts dort an und war am Ende aber der Anführer der deutschen Exilanten dort. Welche Kontakte und Netzwerke hat er dort geknüpft oder waren ihm wichtig, dass er dort dann am Ende diese Rolle innehatte?
Also man muss erst mal sehen, der hatte ja Probleme. Und er hatte Probleme, die jeder politische Flüchtling heute auch noch hat. Wo komme ich unter? Wie verdiene ich mein Geld? Wie lerne ich die Fremdsprache? Wie entgehe ich der Polizei? Wo kriege ich was zu essen? Und wie knüpfe ich Kontakte? Und wie organisiere ich mich politisch? Also wenn Sie es jetzt mal so haben wollen, sind das ja zeitlose Fragen. Und danach ist ja auch mein Buch geordnet, nach diesen Fragen. Und nicht streng chronologisch, sondern eins nach dem anderen. Der hatte nicht sehr viel Geld zur Verfügung. Er hat versucht, mit ungefähr 1.000 Francs im Jahr auszukommen, 1.200 vielleicht, das sind also 100 Francs im Monat. Das ist immerhin noch mehr als das Doppelte eines Arbeiterlohns in Köln und Paris damals. Und er ist ja auch Bürger, ne? Also er gehört einer anderen Schicht an. Aber trotzdem ist das knapp. Das reicht zum Überleben und er hat sich das Geld verdient, indem er unter anderem für Beckers Kölner Westdeutsche Zeitung Artikel aus Paris geschrieben hat. Auch das wieder so eine Verbindung. Er hat die Kölner und die Kölnerin informiert über das, was in Paris vor sich geht. Und dafür hat er Honorare bekommen. Davon hat er wiederum gelebt. Aber das reicht nicht, um wirklich gesellschaftlich zu reüssieren in Paris. Alexander von Humboldt oder Franz Christian Gau oder Jacques Ignaz Hittorf, wir haben ja andere Kölner oder andere Deutsche, die in der Zeit in Paris gelebt haben, und die sagen, also man muss mindestens das Doppelte oder Dreifache haben, weil man muss in die Oper gehen, man muss sich in Restaurants treffen, man muss die entscheidenden Kontakte knüpfen, man muss in die Nationalversammlung, man muss mit den Politikern Termine machen, dafür braucht man Klamotten, dafür braucht man Geld, dafür braucht man Eintritte, das reicht nicht. Trotzdem hat er es geschafft, sozusagen unterhalb dieser Schwelle einigermaßen Kontakte zu knüpfen, natürlich hauptsächlich, er ist ein Linker, ne? Natürlich hauptsächlich zu linken französischen Politikern, Sozialisten und im Salon der Gräfin Dagout, der Marie Dagout, die damals einen mondänen Salon führte, wo also sämtliche Prominenz sich die Klinke in die Hand gab. Dann kommen natürlich diese Kontakte innerhalb der exilierten deutschen oder auch kölnischen oder rheinischen Gruppe, die untereinander Kontakt haben und die sich organisieren, in diesem heimlich organisieren, in diesem revolutionären Komitee. Und deren Buddelarbeit und deren Kontakte wiederum zu den in London Verbliebenen, man müsse doch einig sein, man will doch wieder eine Revolution, die soll doch wieder kommen, und zwar von Paris aus. die wird von der Pariser Polizei observiert.
Karl Schurz hat ja ein großes Problem, als er in Paris ankommt. Er hat zwar Französisch gelernt am Marzellengymnasium in Köln, aber er merkt ganz schnell so, Schulfranzösisch und das alltägliche Französisch in Paris ist nicht so das Gleiche. Wie hat er es denn geschafft, die Sprache sich auf eine sehr ungewöhnliche und schnelle Art und Weise anzueignen?
Ja, zuerst einmal, er macht ja die Erfahrung, schon bei seiner Hinreise, als der Zug in Brüssel stoppt und er warten muss, bis er wechselt nach Paris kommt, dass er nicht mehr in der Lage sei, sich einen Kaffee zu bestellen mit seinem Schulfranzösisch. Das kennen wir doch alle. Das ging mir genauso, es ging Ihnen wahrscheinlich auch so. Das ist normal. Und dann denkt er sich, oh, ich muss jetzt unbedingt Französisch lernen und liest mit einem Wörterbuch ehrgeizig sämtliche Zeitungsartikel, auch die Werbung, durch und versucht das alles zu übersetzen. Das reicht so fürs Erste, aber er sagt, eigentlich muss man, um richtig sprechen zu können, richtig schreiben lernen und umgekehrt. Ich brauche jetzt eine Französischlehrerin oder einen Französischlehrer. Und dann findet er eine geniale alte Dame, die Prinzessin de Beaufort, mit einem hochtrabenden Namen, eine Repräsentantin des Ancien Regimes. Die kommt dann zusammen mit diesem jungen deutschen Revolutionär. Sie verstehen sich prächtig. Und der Schurz sagt, ich möchte Ihnen kurze Aufsätze schreiben über das, was ich erlebt habe, was mich gerade umtreibt, ein Museum, was ich besucht habe, eine Debatte, der ich gefolgt habe, politische Fragen oder wie das Essen war, weiß der Himmel. Und über diese Alltagsgeschichten schreibt er dann Aufsätze. Und die Madame de Beaufort korrigiert ihn und sagt, ja, das ist aber nicht so ganz französisch, das ist zwar grammatisch korrekt, aber man redet eigentlich nicht so. Und dadurch entwickelt er ein ganz neues Verhältnis zu der Sprache. Er wettert gegen die Schulmethoden mit grammatisch und auswendig lernen von irgendwelchen Verbformen. Das wäre nicht das Leben, so wie er es gelernt hat, ist es das Leben. Und er hat auch immer gerne Französisch gelernt. Am Anfang sagt er sogar, als er in Paris ist, er hätte einen Widerwillen gegen die englische Sprache verspürt. Das ging gar nicht. Der Klang der englischen Sprache, das wurde ihm das Herz zerreißen. Ja? Also ein erstaunliches Bekenntnis für jemand, der später so eine erstaunliche Karriere in den USA macht. Er hat auch später immer wieder Französisch geschrieben. Und im Alter schreibt er dann, also bedauert, dass er da sehr aus der Praxis gekommen ist. Aber er gibt einen guten Tipp für alle, die eine Fremdsprache sich wieder vor Augen führen sollen. Man soll einen guten Schriftsteller ein paar Seiten pro Tag sich laut vorlesen.
Also ich bin weit davon entfernt, ein Pädagoge zu sein, geschweige denn ein guter. Aber ich habe auch dann in meinen letzten Abiturjahren habe ich Englisch Nachhilfe gegeben. Und da habe ich so eine ähnliche Methode gemacht. Ich hatte so zwei Schüler, die waren absolut nicht daran interessiert, diese Grammatik zu lernen mit Past Tense und sowas. Dann habe ich denen immer die Aufgabe gegeben, schreib einfach mal einen Bericht, was du am Wochenende gemacht hast.
Exakt.
Oder dann hat er mir erzählt, dass er im Kino war oder sowas. Dann habe ich gesagt, ja, dann schreib mal eine Zusammenfassung vom Kinofilm. Und das ist jetzt off-topic, vielleicht schneide ich das jetzt gar nicht in diese Folge rein. Ne?
Doch, das ist doch gut.
Und einmal, ich weiß nicht mal, wie dieser Film hieß. Es ist ein Film, wo irgendwie Aliens nach Johannesburg in Südafrika kommen, die so wie Meeresfrüchte ähnlich aussehen, die Aliens. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, der Film.
Hi, Willem hier aus dem Schnittraum. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der Film hieß District 9, erschien 2009 und spielt im Johannesburg des Jahres 1982 in Südafrika.
Und ich muss gestehen, dass ich da nicht ein sehr guter Pädagoge war, weil ich habe den Text gelesen. Ich habe den schlimmsten Lachanfall meines Lebens bekommen, weil er so schrieb, there were aliens, they looked like shrimp. And then he got a shrimp hand and he looked like a shrimp. Und ich habe den schlimmsten Lachanfall meines Lebens bekommen. Aber so hat's hoffentlich den beiden Schülern geholfen, diese Methode eben zu machen. Ja,
aber das ist die Schurzmethode.
Ja, also deshalb musste ich drüber schmunzeln, dass genau diese Methode auch verwendet worden ist. Vielleicht ist ein guter Pädagoge an mir verloren gegangen, dann im nächsten,
das mag sein.
Im nächsten Leben
Sie
vielleicht.
Sie sind sozusagen die zweite wiedergeborene Prinzessin de Beaufort.
Oh, das muss ich mir aufschreiben. Das war etwas, was mich wirklich gewundert hat, dass es in Paris zu jener Zeit noch einen richtigen Karneval gegeben hat. Klar, Frankreich ist ja auch katholisch, warum soll es da keinen Karneval geben? Aber heutzutage kennen wir ja keinen wirklichen Karneval mehr in Paris.
In Paris nicht, aber in Frankreich gibt es noch einige Traditionen, die etwas damit zu tun haben. Einmal im Norden, der flämisch beeinflusste. Also das sind ja diese Umzüge mit diesen großen Maskenmännern und so weiter. Und einmal ganz anders, im Süden, in Nizza, die Blumenkorso. Das ist natürlich eine italienische Tradition. Also flämisch und italienisch ist noch da, aber Paris nichts mehr. Und das ist erstaunlich. weil im 19. Jahrhundert ist es da so wie in Köln. Wenn man sich das anschaut, es gibt so ein paar Unterschiede. Klar, in Paris ist Mondaine der große Opernball, Maskenball in der Oper. Das hat so in Köln nicht stattgefunden. Aber es gibt natürlich Vergleiche. Über den Maskenball können wir ja gleich noch reden. Das absolut Vergleichbare ist der Straßenkarneval. La Descente de la Courtille, das ist der Abstieg von dem Arbeiterviertel Belleville runter in die Stadt. Das war ein gigantischer Rosenmontagszug, mitten in Paris in dieser Zeit. Und auf den Straßen und in den Parks und in den Kneipen spielte sich das genauso ab wie in Köln. Nur das haben wir heute vergessen.
Und wie hat der Karl Schurz die Pariser Variante des Karnevals erlebt? Fand er die toll? Oder?
Jetzt komme ich zurück zu diesem berühmten Maskenball. Da ist er eingeladen, vielleicht auch zu seinem Geburtstag, mit einigen deutschen Freunden. Und dann gehen sie dann dahin und sind verkleidet. Und er ärgert sich schon, dass er von Frauen angemacht wird, wo sich die anderen eher darüber gefreut haben. Und dann ist es so, dass dieser Maskenball hat immer so Höhepunkte. Und ein Höhepunkt ist musikalisch. Es fängt mit braven Tänzen an und dann ist das schließlich der wilde Konkon. Konkon kennen wir alle, ne, von Offenbach, Offers in der Unterwelt. Ja, da, 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 da und so weiter. Das ist der Konkon. Aber auch schon ein paar Jahre zuvor gibt es diesen Konkon und das Orchester dröhnt. Und alle reißen sich die Hemden von der Brust und die Frauen sind zum Teil entblößt und liegen in den Armen der Männer. Und Schurz ist empört. Er ist entsetzt über diese Dekadenz und diese Frivolität. Und er begrüßt es da sogar, dass die Polizei Bajonette aufpflanzt und den Saal räumt. Was aber zur Liturgie dieser Geschichte gehört. Das hatten sie nämlich jedes Mal gemacht und alle Jahre wieder. Und dann werden sie rausgetrieben und Schurz und seine Freunde gehen dann an den Boulevard, Boulevard des Italiens, um die Ecke und gehen einen Kaffee trinken und was essen. Das ist mitten in der Nacht, ne? Also die Läden haben noch auf, so wie das in Paris halt ist. Und da spielt sich dasselbe Schauspiel schon wieder ab und er ist grauenhaft entsetzt davon und sagt, diese Jugend ist dekadent.
Wissen wir eigentlich, warum er so prüde ist? Ist das irgendwie religiöse Natur oder?
Nö, einfach religiös bestimmt erzogen? Nicht. Der war einfach ein verklemmter junger Mann.
Okay. Gut. Ich halte mich jetzt mit meinen Aussagen zurück, aber als 21-Jähriger.
Ich wäre auch anders gewesen.
Ja, als hätte ich das vielleicht doch schön gefunden.
Hätte mich mit Freude in diesen Maskenball gestürzt.
Ja, wenn man auch an seine eigenen Karnevals-Episoden denkt, die man im Leben schon hatte.
Oh ja, und wenn ich an Paris denke, lassen wir das.
Ja, lassen wir das. Das soll ja ein jugendfreier Podcast bleiben. Nun ist, wie gesagt, Karl Schurz ja nicht der Einzige, der in Paris im Exil ist. Haben wir auch Parallelen zu anderen Kölner Exilianten oder politischen Persönlichkeiten, die das Gleiche durchmachen wie Karl Schurz, auf der Flucht zu sein?
Ja, haben wir und das ist sehr verschieden. Nehmen wir einmal Heinrich Heine, der kommt aus Düsseldorf. Na gut, aber das ist jetzt mal egal. Der ist ja schon länger in Paris und zwar auch, weil er geflüchtet ist und auch lebt er auch im Exil, der sieht viele Dinge ganz anders als Karl Schurz. Zum Beispiel das Vergnügen. Das ist ja klar. Wir haben Jacques Offenbach. Der lebt seit 1830 oder sowas in Paris. Und der hat wieder ein anderes Ziel. Der lebt da in der WG und möchte gerne als Cello-Spieler brillieren. Und macht das dann auch. Der Offenbach steht als Schurz in Paris ist kurz vor dem Durchbruch seiner Karriere. Also ein Kölner, der auf der anderen Szenenseite lebt und die beiden haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es gibt aber Leute, die sehen das genauso wie Schurz oder die sind genauso betroffen. Der Adolf Strothmann zum Beispiel. Das ist auch jemand, den er aus Bonn und aus Köln noch kennt und der in Paris gelandet ist, weil er auch ausgewiesen wurde und geflüchtet ist. Und der ist ein literarischer Spinner, ne? Ein wunderbar Begabter. Der gibt später übrigens die Werke Heines raus. Ne? Und der ist in einer ähnlichen Situation, der ist so außenseiterisch, ne? Und muss sich da irgendwie fügen und hat Probleme und flüchtet dann auch nach London und die USA später. Es gibt Leopold von Zischlinski. Leopold von Zischlinski hilft Schurz die ersten Wohnungen dazu finden, weil der schon ein paar Monate länger da ist. Ist auch in einer prekären Situation, ist Maler, also wieder ein ganz anderes Genre von Beruf. Und der macht dann als Maler in Paris Karriere. Und dann treffen sich ja später fast alle in den USA wieder. Also Alexander Schimmelpfennig zum Beispiel, der hier in Köln mit der Revolutionär gewesen ist, der in Baden gekämpft ist. Das sind Militärs. Da gibt es auch noch andere Namen, Siegel oder welche, die man nennen könnte. Das sind preußische Offiziere, die aber die Seite gewechselt haben, die auf der Seite der Revolution kämpfen. Und die möchten, dass die Revolution kommt. Und die drängen drauf, dass endlich wieder Schlachtensieg kommt und dass sie gewinnen diesmal. Das sind auch wieder andere Charaktere als Schurz. Aber auch die landen dann in London und landen dann schließlich in den USA. In den USA treffen sich alle wieder. Und zwar als Kämpfer im Bürgerkrieg. Das ist schon hochinteressant, wie dieses politische Programm und diese Idee von Demokratie auch dahin geht, dass man sagt, man darf Schwarze nicht als Sklaven halten. Das geht nicht. Menschenrechte entweder für alle oder für keinen.
Ja, und das ist ja die sogenannte Gruppe dann der 48ers,
genau,
die wir in der Einleitung dann genannt haben.
Auch Richard Wagner könnte ich noch nennen. Ganz anderer Fall. Richard Wagner lernt Schurz in Zürich kennen. Wagner ist dann später auch in Paris. Sie treffen sich dann wieder und der Schurz hält gar nichts von dem Richard Wagner. Der findet dessen politische Ausführungen eher unsäglich und findet ihn als Charakter furchtbar. Und dann kommt er 1855 von den USA wieder zurück nach London auf eine Reise und besucht dort mit Johanna Kinkel ein Konzert. Wagner dirigiert Tannhäuser. Und die Kinkel, die Johanna, die hat es schon befürchtet. Schurz ist hingerissen. Weil die Johanna hat nichts von Wagner gehalten, aber Schurz sagt, der Zauber dieser Melodie, dieser Musik wird mich ein Leben lang begleiten und zu seinem Begräbnis spielen sie dann selbst Richard Wagner. Aber da sieht man so dieses, ich mag den persönlich nicht, ist kein Hinderungsgrund, dass es Parallelen in der Biografie gibt. So auch zu Karl Marx. Den hat Schurz ja schon in Köln kennengelernt. Den fand er klug und zielgerichtet und klar, aber total unsympathisch. Er hat gesagt, er hat nie einen arroganteren Menschen kennengelernt, der andere dermaßen abkanzelt. Mit Marx kann es im Exil kein Zusammengehen geben. Und tatsächlich ist es so, dass dann in London, wo die sich alle wiedersehen, man versucht, mit dem Kinkel und dem Schurz eine bürgerliche und auch kommunistische Fraktion zu bilden. Aber Kommunisten außer denen um Marx, mit denen gibt es keinen Zusammenhang. Und Marx und Engels sehen das ganz klar und sagen, ja, er träumt ja von der Revolution, die kommt so bald nicht. Die Bourgeoisie hat jetzt erstmal gewonnen, womit sie auch recht behalten haben.
Das stimmt.
Aber alle anderen mit Häme und Bösartigkeit überschütten.
Diese Fraktionsbildung in diesem linken Lager gibt mir so Monty Python-Vibes.
Absolut.
Volksfront von Judäa.
Absolut, daran habe ich auch gedacht, gegen die jüdische Befreiungsbewegung.
Jüdische Volksfront, nein, wissen Sie, Volksfront von Judäa.
Ja, aber das ist die Zerstrittenheit der deutschen Linken im Exil. Und das ist ja,
wie auch bis heute anhält.
Ja, bitte, das ist ja klar. Und der eine hat das klar gesehen, dass der Italiener Giuseppe Mazzini, das war auch ein großer Revolutionär, der versucht hat, man muss ja europäisch denken damals. Das ist ja nicht die Deutschen, die Italiener, die Franzosen, sondern die versuchen das ja gesamteuropäisch zu sehen. Und das hat Mazzini als einer der ersten gesehen. Und er schreibt dann an Schurz, ich kann nicht mehr. Ich habe alles versucht, ich habe sie alle finanziert und auch wenn sie gegeneinander waren, alle haben sie dankend von mir Geld genommen. Aber ich habe 1000 Lager gefunden statt des einen und alter Rivalen statt der Einigkeit, die es eigentlich bedurfte.
Jetzt sind wir ja gerade schon ein bisschen in die aktuelle Tagespolitik schon fast abgedriftet. Haben Sie beim Schreiben Ihres Buches auch aktuelle Vergleiche gezogen oder gesehen?
Ach ja,
das ist natürlich jetzt als Historiker nicht so seriös zu fragen, aber...
Aber das ist schön, dass Sie diesen Satz einfügen. Ich tue mir ja immer ein bisschen schwer damit, so Lehren aus der Geschichte und aktuelle Sachen. Das finde immer, das mögen die Leser oder die Hörer doch einfach selbst sehen. Das ergibt sich eigentlich. Aber wenn Sie so wollen, ja, ich mach's mal. Was mich zum Beispiel erstaunt hat, ist die Exilpolitik Europas. Und zwar die Flüchtlingspolitik Europas. Die kriegen das nicht geregelt, dass europaweit zu kanalisieren und zu regeln und sich zu einigen. Frankreich schiebt nach und nach immer mehr ab und schiebt die in die Schweiz ab. Die Schweiz beschwert sich, wir haben doch schon so viel aufgenommen, es reicht doch allmählich. Dann schiebt Frankreich den ganzen Rest nach London ab. Bis die Londoner Regierung sich bei Napoleon III. Oder Napoleon heißt er ja nach Louis Napoleon, beschwert und sagt, also das geht nicht, wir nehmen ja alle auf. Großbritannien war das liberalste Land damals. London hat niemand ausgewiesen. Aber jetzt ist es allmählich gut und die Antwort ist, aus Frankreich noch mehr abschieben. Gleichzeitig arbeitet aber die französische Regierung ganz eng mit jenen Regierungen zusammen, die einen restriktiven und verfolgungssüchtigen Standpunkt einnehmen. Die Pariser Polizei und der französische Außenminister liefert den Regierungen nach Berlin und Karlsruhe detaillierte Informationen über die politischen Flüchtlinge in Paris, natürlich unter anderem klar auch über Schurz. Und das führt dann dazu, dass sie steckbrieflich gesucht werden. Also Zusammenarbeit mit den Verfolgerstaaten, keine Zusammenarbeit mit den aufnehmenden Staaten, das hat mich schon nachdenklich gestimmt. Das andere ist, ich weiß ja nicht, ob man das senden kann, bei Napoleon III., also Louis Napoleon, der sich ja dann im Dezember 1851 an die Macht putscht, sehe ich sehr viele Parallelen zu Donald Trump. Einmal was den Geschmack angeht. Noch üppiger, noch vergoldeter, noch offensichtlicher und noch oberflächlicher geht es kaum. Da war Napoleon III. Noch geschmackssicherer. Aber das ist das eine, diese Dekorations- und pompöse Sucht. Das andere ist, dass er versucht, dass er sich putscht an die Macht. Da muss man ja nur sich den Sturm aufs Kapitol angucken und denkt da, oh, da gibt es aber auch Parallelen, dass er sich die Zustimmung holt von der Mehrheit der Bevölkerung und dass er diese Mehrheit vor allem sucht in ländlichen Gebieten und in Nicht-Metropolgebieten und dass diese ländlichen Gebiete und die viele Arbeiter darunter, auch viele Arbeiter, heute muss man sagen, das ist der Rust Belt, ne, von Amerika, das war damals die Vororte von Paris und Nordfrankreich, wo die Industrialisierung losging und diese anderen Gegenden und die alle mit Mehrheit für ihn gestimmt haben. Also da sehe ich schon gewisse Parallelen.
Haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt erwähnen möchten?
Ich habe ja jetzt viel über London und Paris geredet. Köln spielt eine Rolle dabei. Denn einige von diesen Revolutionären, eine nicht geringe Anzahl, sind ja in Köln geblieben oder im Rheinland und sitzen hier im Knast. Zum Beispiel Hermann Becker, der später Oberbürgermeister wird, aber das ist eine andere Geschichte. Der Rote Becker, ne? Und auch andere. Und die werden ja 1852 in einem Schauprozess, dem sogenannten Kommunistenprozess, groß zur Schau gestellt und abgeurteilt. Das ist ja ein welthistorisches Ereignis, ein international beobachtetes Ereignis, in das sich auch Marx von London und andere einmischen. Das hat seine Ursache in der Befreiung von Gottfried Kinkel durch Karl Schurz. Denn Schurz ja zwischen seinen beiden Paris-Aufenthalten aus dem Spandauer das Zuchthaus befreit hat. Und das, da hat der preußische König getobt und hat gesagt, ich will einen Schauprozess. Ich will diese Kommunisten und diese Linken verurteilen. Und dann haben sie in Schurz' Hotelzimmer in Paris einen Brief sichergestellt. Und der wird dann zum Beweisstück in diesem Kommunistenprozess gegen Becker. Während Schurz also längst in London in Sicherheit ist, kommen Becker und Genossen in Haft. Und der August Willig, das ist einer der Kommunisten, die eigentlich von Marx mit Häme überschüttet wurden. Zuerst in Köln, dann in Baden, dann in London. Der stellt fest, dass das Hauptbeweismittel der politischen Regierung eine Fälschung ist. Und darauf wird der ganze Prozess zur internationalen Lachnummer. Und der König sagt, sowas gibt's nur in Köln am Rhein. In Berlin wäre das anders gelaufen.
Witzig, ja. Jetzt haben wir sehr viel erfahren über Karl Schurzes Zeit in Paris, aber natürlich haben wir auch viele Elemente weggelassen, die man noch in dem Buch nachlesen kann. Es hat 304 Seiten, Titel Paris 1850, der Demokrat Karl Schurz als politischer Flüchtling. Ich muss auch sagen, es ist wirklich sehr schön gestaltet, das Cover. Sehr viele Abbildungen, über 132 Stück. Man kann auch beim Durchblättern schon mit den Abbildungen und auch Fotos, die es zum Teil gibt, sehr viel über die Zeit von Karl Schurz in Paris erfahren. Es kostet 28 Euro und ist erhältlich im Verlag Ralf Liebe. Herr Kramp, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Gut, Hamad.
Hamad.
Werbung.
In meinem Podcast bleiben wir ja gerne nah an Köln, Straße für Straße, Jahrhundert für Jahrhundert, aber manchmal lohnt es sich, weit über die Stadt- und Epochengrenzen hinauszuschauen. Genau da kommt Epochentrotter ins Spiel, der Geschichtspodcast, der euch quer durch die Zeitalter mitnimmt, zu entlegenen Orten und sogar auf das ein oder andere Filmset. Katharina und Marvin räumen nicht nur mit Popkulturklischees auf, sondern öffnen auch Türen zu weniger bekannten Seiten der Geschichte, warum Anne Boleyn ganz anders war, als sie denkt, oder wie der Fund von Dinosaurierknochen einen regelrechten Forscherkrieg auslöste. Also, hört unbedingt bei meinen Freunden Katharina und Marvin und ihrem Podcast Epochentrotter rein, auf allen gängigen Plattformen und auf epochentrotter.de.
Werbung Ende.